Heute gibt's wieder eine neue Folge Behind PE. Diesmal mit Dr. Cornelius Maas von SAS Capital. Wenn euch das Feld Private Equity auch interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Einmal im Monat gibt es jetzt hier beim Behind the Sea Podcast eine Folge Behind PE. Wir sprechen darüber, warum Private Equity so relevant ist, speziell im deutschen Mittelstand, warum es interessant ist, als C-Level-Manager oder Managerin auch mal im Private Equity-Umfeld zu arbeiten und wie Private Equity-Professionals auf das ganze Thema Management, Top-Level-Management blicken, wie sie ihre Manager und Managerinnen auswählen. Also ich würde sagen, das sind genügend Gründe, um heute zuzuhören. Los geht's mit Dr. Cornelius Maas von SAS Capital. Auf geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Cornelius, willkommen im Podcast.
Ja, hi. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Stell uns doch mal dich vor und was du heute machst.
Ich bin Partner bei SAS Capital. Wir sind ein deutscher Private Equity Fonds aus Tübingen. Wir sind fokussiert nur und ausschließlich auf Healthcare Investments. Das machen wir seit über 30 Jahren. Und das so als grober Überblick.
Perfekt. Wir haben ja ein neues Subformat hier bei Behind the Sea, Behind PE. Und da sprechen wir genau mit so Personen wie dir und finden sozusagen einmal auch heraus, wie sieht denn das Beteiligungsmanagement, das C-Level, was sind C-Level-relevante Topics aus eurer Sicht? Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit PE an. Ja, jetzt hatten wir vielleicht schon ein oder zwei Episoden, die vorhergegangen sind und viele Zuhörenden kennen das. Aber beschreib doch nochmal, was macht eigentlich Private Equity und warum ist es relevant?
Gerne. Wenn man es mal in zwei, drei Sätzen macht, wir sammeln Kapital von hauptsächlich institutionellen Investoren ein, bündeln das in geschlossene Fonds, verwalten dann dieses Kapital, investieren es in interessante Unternehmen, steigern den Wert und veräußern eines Tages diesen realisierten Wert über die Laufzeit und geben dann das Kapital an die Investoren zurück und natürlich auch mit Incentives für uns versehen, versuchen wir das Kapital zu mehren, auf gut Deutsch.
Okay. Für euch und natürlich oft dann auch fürs Management. Das heißt, es ist natürlich auch für C-Level-Leute sehr spannend, sich zu überlegen, mal für Private Equity Unternehmen zu arbeiten, oder?
Definitiv. Und ich glaube, da ist auch in den letzten Jahren kommt da viel Musik rein und auch viel Entwicklung in die Management-Szene, nenne ich es mal so, wo wir in den USA, glaube ich, nochmal natürlich wieder einen Schritt weiter sind und auch in anderen europäischen Märkten tatsächlich interessanterweise verstehen immer mehr Deutsche und andere Manager und Managerinnen, dass tatsächlich da eine ganz große auch Karriereoption drin steht und drin liegt. Wir haben, wie du gesagt hast, Incentive-Strukturen, die eben den Manager über den Gehalt, aber natürlich dann eben auch über eine Partizipation an dieser Wertsteigerung in natürlich ganz andere Sphäre aufsteigen lassen können. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon öfters bewiesen bei SAS. Und vor dem Hintergrund ist das wirklich was wir jetzt zunehmend wahrnehmen und es ist gut, glaube ich, auch für die deutsche generell jetzt Wirtschaft, dass man da in dem Sinne so ein bisschen einfach ein bisschen Wind reinkriegt, auch von Private Equity Seite.
Total. Ja, ich habe das auch erst begriffen, irgendwann so während oder nach dem Studium, dass man natürlich, also A, man kann Unternehmer werden, dann kann man seinen eigenen Shareholder-Value sozusagen für sich aufbauen im Unternehmen. Das ist natürlich immer eine wunderbare Option. Viele Leute haben aber nicht so diese Gründervorhaben oder dieses Gründergehen. Und so kann man ja über Private Equity Firmen, und wenn man dort reinkommt, kann man ja auch Unternehmer werden, weil man ist ja dann auch quasi mit, hat Skin in the Game, man gehört einen Teil der Firma, man kann das dann auch wieder verkaufen, in der Firma bleiben, obwohl man vielleicht operativ wieder was anderes macht, oder?
Genau so. Also es gibt verschiedene Formen, ohne jetzt zu tief zu gehen, aber wir haben natürlich jetzt die Möglichkeiten, dass das Management-Team ein Unternehmen selbst vom aktuellen Inhaber rauskauft mit unserer Finanzierung quasi im Rücken. Wir haben auf der anderen Seite natürlich aber auch andere Setups, dass wir ein Unternehmen tatsächlich akquirieren, die Nachfolge lösen und dann das bestehende Management-Team über Programme, Management-Incentive-Programme dann einweben in die Struktur. Struktur. Also da gibt es ganz verschiedene Spielarten, aber wie gesagt, ich glaube, die Bottomline von allem ist, dass es wirklich ökonomisch auch sehr interessant sein kann, tatsächlich für die Managerinnen und Manager. Und am Ende ist es halt einfach so ein bisschen die Alignment of Interest. Wir wollen natürlich den Wert steigern der Assets und wir lassen aber gerne natürlich dann auch die wesentlichen Treiber dahinter mit partizipieren. Und ich glaube, dann sind die Interessen gleichgerichtet und das ist immer gut.
Ja, sehr gut. Bevor wir gleich ein bisschen tiefer da reinschauen, weil PE-Fonds, VC-Fonds, die müssen sich ja, wenn sie Unternehmen finanzieren oder erwerben, das Team anschauen, ja, das Management-Team und, und irgendwie auch das gesamte Team der Firma oder je nach Größenordnung ein substanzielles Team der Firma. Aber wie bist denn du dazu gekommen? Erzähl mal kurz, wie bist du da reingekommen?
Ja, tatsächlich interessanter vielleicht Werdegang, ein bisschen atypisch. Ich war im vorherigen Leben Profisportler, jetzt nicht die typische BWL-Schiene, Investmentbanking und dann so Private Equity, sondern tatsächlich erstmal in meiner Jugend und im jungen Erwachsenenalter mit Scheuklappen unterwegs, richtig auf Karriere, Sport fokussiert. Mhm. Hat auch ein Stück weit gut funktioniert. Ich wurde dann Weltmeister mit den Junioren, habe Nationalmannschaft gespielt und war in der ersten Liga tätig.
Welches Sportart?
Handball. Aber habe mich dann sehr schwer verletzt und dann war das ein bisschen Neuorientierung auch notwendig. Am Ende alles so, ja, wie es sein soll und bin weich gefallen, witzelig immer. Heißt konkret, ich bin tatsächlich dann nochmal in die zweite Liga gegangen, aber habe so ein bisschen einen Karriereschiff eingeleitet, habe mein Studium schnell noch beendet, was ich davor mal ein bisschen alibi-mäßig gemacht habe, ehrlicherweise. Und bin jetzt dann tatsächlich dann zu SAS gestoßen. Also ich bin als Tellerwäscher gestartet, also als Praktikant und jetzt 13 Jahre später bin ich Partner und genau, wir haben uns auch als SAS, glaube ich, echt über die Dekade sehr schön weiterentwickelt, aber long story short, vom Sportler über Praktikantentum hin zum Partner.
Ich habe irgendwo mal in einem Buch gelesen, da hat ein Private Equity Manager das Private Equity Spiel, wo man ja immer über einen gewissen Investment-Horizont Unternehmen entwickelt, auch als so den Profisport des Geschäftsbereichs bezeichnet, ja. Ist so eine Metapher irgendwie so, ne? Ich meine, ich glaube, jemand anderes in einem Unternehmen, was nicht jetzt Private Equity finanziert ist, kann da auch profimäßig, sag ich mal, im Businessbereich unterwegs sein. Aber ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Du glaubst nicht, wie großer Fan ich von Sportmetaphern bin, deswegen tust du hier natürlich offene Türen einrennen. Ja. Tatsächlich, ich vergleiche es neben jetzt eben dem Business von Private Equity, das kann man vielleicht so sehen. Ich beschreibe auch immer Management-Teams, das ja eigentlich auch wahrscheinlich jetzt gleich der Gesprächsfokus sein wird. Ich bezeichne auch Management-Teams immer als wie eine gut funktionierende Sportmannschaft und dann egal ob Handball oder vielleicht auch Fußball. Aber es sind verschiedene Akteure. Es gibt den Torhüter, CFO vielleicht eher, ja. Mhm. Dann gibt es den Vertriebler, Sturm, ja. Mhm. Dann gibt es vielleicht aber auch im Mittelfeld irgendwo den CEO, der natürlich strategisch, operativ, Überblick und wo laufen wir eigentlich gerade hin. Also du wärst überrascht, wie viel Parallel tatsächlich so zwischen diesen zwei Welten existieren.
Okay. Du, dann schauen wir doch mal rein. Vielleicht gibt es ja dann immer bei jeder Firma auch so ein Spielfeld, was ihr euch aufmalt und dann sagt, wo müssen wir wechseln oder wer passt gut? Wie schaut ihr denn auf so ein Management-Team und wie sieht da so ein Prozess aus? Also ihr guckt euch eine Firma an, ihr macht eine Due Diligence, da gibt es dann die finanziellen Zahlen etc. Das sind, glaube ich, alles so Sachen, da hat jeder sein eigenes Handwerkszeug. Aber ich glaube, wo man wirklich einen signifikanten Unterschied von den PE-Fonds, dann sieht es natürlich, wie gucken die aufs Management, weil das machen offensichtlich nicht alle gleich, kann ich mir vorstellen.
Genau, also ich kann jetzt nur für uns sprechen, aber ich glaube, das ist die Ingredienz Nummer eins für eine SAS. Also es ist so, die Zahlen lügen nicht und gleichzeitig werden Zahlen gefüllt von den Leuten, die am Ende in erster Linie dann dafür verantwortlich sind, die Zahlen zu treiben. Und wenn wir da so ein bisschen in ein schwarzes Loch fallen, dann können die Zahlen so gut sein, wie sie wollen. Also es ist wie so eine Art Hygienefaktor, der aber auch dann in der Konsequenz dann dazu führt, dass die besten Zahlen am Ende jetzt für uns nicht relevant sind. Also deswegen People First Mentality haben wir bei uns. Also wir gucken uns genau das Management-Team an, was eben implementiert ist. Aber tatsächlich sind wir dann auch sehr stoisch zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht genau unser Management-Stil, den wir da auch gerne vorfinden würden. Und dann erübrigt sich es manchmal auch.
Okay. Und wenn man jetzt so in dem Bereich schaut, meistens kauft man ja dann auch in dem Bereich, in dem ihr aktiv seid, jetzt nicht schon so ein volles C-Level-Board. Ne? Da gibt es manchmal vielleicht sogar nur eine Person oder halt so ganz wilde Strukturen. Wie guckt ihr euch das an und wie geht ihr dann vor? Sagt ihr, okay, also wir haben hier folgende Geschäftsführung, irgendwie fehlt uns das hier so ein bisschen, dann hast du ja auch Nachfolge erwähnt. Nimm ich mal da so in die Methodik oder den Prozess so ein bisschen mit.
Ja. Es ist sehr divers, muss man erstmal sagen, was man vorfindet. Es gibt kleinere Einheiten mit tatsächlich super, jetzt wie ein Organigramm im eigentlichen Sinne, schon alles genau, alle haben ihre Position gefunden, ist top-notch, go. Es gibt auch andere Strukturen, großes Unternehmen, und dann hast du ja angesprochen, geht so ein bisschen auf dieses, ja, ich bin der Inhaber, und tatsächlich sehr vielleicht auch auf eine Person zentrierte Management-Teams an der Stelle zurück. Und dann muss man tatsächlich eben auch überlegen, hey, wie ist denn transaktionsstrukturell überhaupt die Wieder-Alignment of Interest möglich? Du willst ja quasi nicht den Schlüssel übergeben bekommen vom ja, jahrelangen Inhaber, er selber noch kein Management, aufgrund auch vielleicht selber ein bisschen Alphatum implementiert, und dann gleichzeitig take the money and run. Ja, dann hast du natürlich weder A noch B, dann hast du weder ein Management-verlässliches Setup und gleichzeitig eben auch keine Transaktionsstruktur, die die Interessen da überlappen lässt. Und deswegen ist es erstmal so, dass wir Diagnostik machen. Sagen wir immer, was ist da? Ja, und es kann divers sein, wie gesagt. Mhm. Und dann gibt es auf Grundlage dieser Diagnostik natürlich verschiedene Spielarten. Was vielleicht erwähnenswert ist an der Stelle, das ist natürlich, es gibt Private Equity. Dann gibt es auf der anderen Seite ja das Management, das Operative, machen wir ja gar nicht. Wir als Private Equity Fonds sind nicht operativ tätig. Was natürlich dann auch dazwischen gibt, das sind dann Boardstrukturen, wie auch immer sie dann über das deutsche Gesellschaftsrecht drüber zu stülpen sein. Und es sind dann Boards, wo wir eben sagen, okay, welche Kompetenz fehlt, welche Kompetenz kann nochmal verstärkt werden, oder wo gibt es eben auch vielleicht von der Management-Seite einfach so diesen Need für Sparings-Partner. Und die werden dann wirklich aber Case by Case gebaut. Das ist dann nicht so, dass wir, hey, wir haben hier einen Rainmaker und den setzen wir dann jedes Board, sondern wir haben tatsächlich eigentlich, wie gesagt, diese Diagnostik immer als allerersten Schritt, und dann gibt es eben bei SAS eine lange Diskussion, weil das eben für uns so wichtig ist, dass wir da die richtigen Leute irgendwie positionieren. Und dann haben wir ein Netzwerk über 30 Jahre gebaut im Bereich Healthcare, wo wir halt sagen, okay, da der, also ich mache mal Beispiel, ja, der Manager, der braucht vielleicht so ein KOL, so ein Arzt, der einfach so ein bisschen so Innovationsideen reinbringt, ja, das könnte eine Facette sein. Andere Facette könnte sein, okay, das ist ein eher junger Manager, der braucht einfach wirklich nochmal diesen Senior-Unternehmer, der schon drei Dekaden einfach alles schon mal gesehen hat und auch schon mal miterlebt hat, und da dann eher von der Richtung quasi rein rekrutieren. Also es gibt verschiedene Stoßrichtungen, würde ich sagen. Und am Ende ist es halt in dem Sinn ein dankbares Setup, dass man sagt, okay, dann geht es nicht um unmittelbare Managementbesetzung, aber eben auch nicht nur quasi aus unserer Warte, sondern eben so eine Art Zwischenlayer, die wir implementieren.
Okay. Und so ein Board ist dann aber, das ist ja dann nicht eine Vollzeitrolle, sondern das ist dann eher so eine Rolle, wo man quasi, also so ein bisschen wie so ein Aufsichtsrat, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also die deutsche Übersetzung wäre Aufsichtsrat, allerdings ist es, glaube ich, schon ein bisschen näher dran. Also tatsächlich gibt es ja mal so ein Gefühl für den Turnus. Also wir haben dann natürlich 4 offizielle Board-Meetings, aber dann tatsächlich monatliche Check-ins, tatsächlich sehr auch dann letzten Endes getrieben und gekoppelt an Current Trading. Mhm. Check-in-Calls sind dann meistens virtuell, wo aber auch tatsächlich der Beirat sich informieren lässt. Und dann, ja, in dieser Frequenz steckt dann aber eben auch genau diese Botschaft, okay, die sind dann schon sehr nah dran. Also wir haben in dem Board-Meeting tatsächlich da natürlich eher strategische Agenda, um eben nicht zu sehr abzutauchen. Deswegen, wir kommen da von zwei Richtungen eigentlich gleichzeitig. Mhm. Und es ist aber so, wie du sagst, es ist da nicht irgendwie eine Vollzeitstelle, ganz, ganz im Gegenteil. Also wir haben dann jetzt bei anderen Transaktionen letztes Jahr tatsächlich ein CEO eines großen Medizintechnikunternehmens in das Board quasi als Chairman gesetzt von diesem kleineren Medizintechnikunternehmen. Und das hieß ja, das ist ein Vollzeitunternehmer in einem mittelgroßen Medizintechnikunternehmen und gleichzeitig eben quasi Board-Chairman von dem kleineren. Und das ist absolut parallel möglich.
Okay. Beirat, hast du noch gesagt, ist das das gleiche wie Board?
Ja.
Okay, cool. Bevor wir gleich auch nochmal so ein bisschen auf die C-Level-Eigenschaften gucken, weil jemand, also C-Level-Manager kann man da sein, kann man dort sein, kann man in kleinen, großen, mittleren, eigenfinanziert, PE-finanziert sein. Und ich glaube, wenn man in einer PE-finanzierten Struktur ist, sollte man gewisse Eigenschaften mitbringen. Dranbleiben, die kriegen wir gleich. Sozusagen aus deiner Perspektive als erstes, was sind das für Personen, die ihr da so in den Boards habt? Wie würdest du die beschreiben? Was muss man da so mitbringen?
Tatsächlich die Investoren-Denke. Führe ich gleich aus. Dann natürlich ein Erfahrungsschatz. Und letzten Endes, ja, es ist schon zwischenmenschlich geprägt. Ich meine, so eine Small-Cap-Reise über 5 bis 10 Jahre, da muss man auch auf alles vorbereitet sein in der Partnerschaft. Und ich glaube, du wirst dann immer mit auch Leuten zusammenarbeiten, wo man natürlich immer auch mal offen sprechen kann und gleichzeitig halt immer so einfach auch weiß, hey, das ist alles partnerschaftlich. Also deswegen, das spielt auch eine wesentliche Rolle. Mhm. Investoren denken, vielleicht nochmal ganz kurz ausgeführt. Wir haben natürlich als Investoren Investmentthesen, auch die wieder sehr individuell für jeden Fall definiert. Und gleichzeitig steckt da dann eben immer dieser Werthebel, also dieser Value Creation, das ist ja so das magische Wort bei uns in der Branche, Ansatz hinten dran. Und wir brauchen natürlich auch Leute dann im Board, die natürlich das Management muss es auch verstanden haben, aber die natürlich auch so ein bisschen noch mehr einmassieren können, wie ein Investor denkt. Also ich spreche jetzt mal konkret eben, wir hatten in unserem Vorgespräch kurz das Add-on-Thema. Ja. Tatsächlich, wir wollen, dass eben auch die Manager, aber eben auch das Board versteht, okay, durch eben tatsächlich geeignete, aber wirklich selektiv ausgewählte Add-ons kann man per Multiple-Arbitrage beispielsweise den Korpus enrichen, nennen wir das dann, und eben per Multiple-Arbitrage am Ende beim Exit eben schon wirklich gute Deals machen, ja. Mhm. Oder aber hey, lass uns doch mal drüber nachdenken, ob wir unseren Distributor kaufen wollen, weil ist eben auch da eine Menge Synergie drin, die am Ende wieder vergütet werden kann beim Exit. Das sind Themen, wo der typische Manager, der natürlich auch fairerweise mit 200 km/h durch den Alltag rennt und allein innerbetrieblich alle Brände etc. und meine Katze ist krank, also Personalgespräche, ja. Also das ist ja so vielfältig. Und dann ist tatsächlich wichtig, dass das Board und wir als Investoren ab und zu mal sagen, hey, renn mal wieder ein bisschen mehr nach links, ja, weil einfach dieser Fokus auch auf die wirklich werttreibenden Themen manchmal dann auch abhanden kommt. Und deswegen ist das Boardmitglied, wie gesagt, erste Linie näher dran und wir gleichzeitig als Private Equity Investoren. Das meinen wir, dass wir das auch im Mindset irgendwie vorfinden müssen.
Okay, aber generell ist, glaube ich, schon wichtig, bei PE-Themen immer auch selber irgendwie mit, also Skin in the Game zu haben, oder?
Es gibt einfach je nach Ländermarkt verschiedene Strukturen, die wir dann eben erstmal prüfen, dass die auch sauber sind, und dann aber am Ende des Tages ist es so, wir wollen Skin in the Game, und zwar nicht nur vom Board, sondern auch vom Management-Team. Also wir haben ja vorhin schon mal Management Incentive Programm angesprochen. Mhm. Auch das geben wir einfach nicht einfach so her, und so altruistisch, sondern wir sagen, hey, wenn wir wirklich die Interessen in eine Richtung zeigen lassen wollen, dann kann das ja nicht nur irgendwie Free Game sein für dich, sondern dann Skin in the Game heißt Money in the Game. Und dann lassen wir tatsächlich die Manager aktiv investieren, damit die aber auch verstanden haben, es ist wirklich hier Geld, was jetzt maximiert werden muss, Kapital, was eben Wert kreieren muss. Und das fühlt vielleicht so ein Manager dann einmal mehr, wenn er es eben auch selber dann am Ende des Tages mit auf den Tisch legt, weil das ja auch so, und das ist die ganze Wahrheit, wir als Management-Team von unserem Private Equity Fonds, ist ja nicht so, dass wir nur das Kapital Dritter verwalten und investieren, sondern auch wir als Management-Team sind ja maßgeblich in unseren Fonds investiert. Das sind Riesensummen, wenn man mal als Privatperson dann am Ende die absoluten Zahlen anguckt. Und da muss man dann eben auch sagen, hey, lieber Manager, ist es in dem Sinne jetzt wirklich hier unser Scheck und da steckt unser eigenes Geld dahinter, dann, wenn du in dem Sinne dann die Karotte beim Exit mit genießen möchtest, dann setze auch gern Geld in den jeweiligen Deal mit ein.
Ja, macht Sinn. Okay, verstanden. Dann jetzt das Thema C-Level. Also du hast gesagt, man steigt dann in so eine Diagnostik ein und guckt sich dann natürlich an, was habe ich alles, was brauche ich vielleicht noch. Was würdest du sagen, sind so die Kerneigenschaften, 1, 2 oder 3, die so ein C-Level-Manager für einen PE-Case mitbringen sollte? Und du kannst auch gerne so ein bisschen abgrenzen und sagen, das vielleicht wirklich speziell bei PE oder das auch muss man sowieso haben. Mhm. Ja, gehen wir da mal ein bisschen rein.
So hätte ich tatsächlich auch eingeleitet. Ich glaube, man muss es sofort runterbrechen. Und zwar auf, weil der Begriff C-Level umfasst ja jetzt quasi schon verschiedene Unterfunktionen wie CEO, COO, CFO, you name it. Und da muss man dann tatsächlich sagen, dass das sich auch dann sehr schnell divers darstellt. Also ich hatte ja vorhin die schöne Metapher des Torhüters versus eben dem Vertriebler, dem Stürmer. Und tatsächlich, ich habe eigentlich gar keine große Lust auf einen sehr extrovertierten Selling CFO, der mir dann am Ende die BWA irgendwo anpreist, obwohl er eine Menge tatsächlich vielleicht auch falsche Entwicklungen Insights sind. Also worauf ich hinaus will, ist, es ist dann wirklich auch gleich runtergebrochen auf, okay, was erwarten wir bei einem CEO, was erwarten wir bei einem CFO, was erwarten wir bei vielleicht Operativen, das ist vielleicht langer Einstiegssatz. wenn wir jetzt mal oben anfangen, ich meine, der CEO, was bringt ein CEO mit? Ein CEO, der ist für mich der Häuptling. Das ist ein Häuptling, der eben genau weiß, was das Beste für das Unternehmen ist, der aber auch weiß, dass man am Ende des Tages eben hier eine Gesamtverantwortung für A, innerbetrieblich, aber B, letzten Endes auch für den Investor hat. Also genau das ist ja das, was wir vorfinden wollen. Jemanden, der da nicht immer nur Belegschaft und Co., sondern der eben auch die Gesellschafterinteressen verstanden hat und mit eben dann am Ende, wie gesagt, diesen Eigeninteressen und Alignment of Interest eben dieses Kapital und diesen Wert steigern möchte. Und da ist dann eben diese strategische Mindset extrem wichtig für uns, dass wir das Gefühl haben, und es geht in so einer Management-Präsentation, das sind nur 4 Stunden zum Teil, ja, aber du hast ein ganz klares Gefühl nach 4 Stunden, und das kann natürlich auch falsch sein, aber du gehst eigentlich selten aus so einem halben Tag raus und hast kein Gefühl fürs Management-Team, sondern es ist dann relativ, und es ist dann gar nicht auch so hart messbar. Da gibt es natürlich dann in der Personalerwelt ganz viele verschiedene Maßstäbe und Methodiken etc., aber am Ende ist es dann doch ein gewisses Bauchgefühl, was wir als Investoren mitnehmen, ob das passen könnte oder nicht. Und das ist jetzt mal vom CEO angefangen, eins der, ja, vielleicht so Ableitungen, wie wir da zu einer Meinung kommen. Wie gesagt, die mag auch falsch sein, aber am Ende des Tages ist halt, ja, wie immer, Judgment, und dann positionieren wir uns.
Okay, kannst du noch mal kurz auf die Management-Präsentation eingehen, so 4 Stunden? Das ist im Zuge der, wenn ihr das Unternehmen kennenlernt und die Diligence macht, oder? Dann habt ihr auch so eine Management-Präsentation, oder wie?
Okay, ja, gute Frage. Tatsächlich teilen wir dann auf, das sollte nicht zu komplex werden, aber wir sind ja teilweise in strukturierten Prozessen unterwegs. Das sind dann wirklich von Investmentbanken prozessierte, strukturierte Auktionen manchmal, wo eben tatsächlich verschiedene potenzielle Investoren angesprochen werden von der Investmentbank und man eben dann in einen Prozessschritt eben das Management-Team kennenlernt, und dann kommt es eben zu so 4-stündigen Management-Präsentationen.
Okay.
Ich würde sagen, die Transaktionen, die wir machen, sind eigentlich in der Mehrheit anderer Natur, da gehe ich gleich drauf ein, aber natürlich, und wenn wir jetzt mal, wir sitzen ja heute hier in München, oder wenn du nach Frankfurt guckst, ist es da wahrscheinlich eher Standard, dass man quasi in so einer sehr strukturierten Form Unternehmen M&A-seitig anguckt. Okay. Mhm. Wir als SAS sind gleichzeitig sehr stolz darauf, dass wir durch diese Medizintechnik, Pharma, Services, also diese wirkliche Healthcare-Fokussierung seit über 30 Jahren tatsächlich auch eine Marke aufgebaut haben, die uns erlaubt und die tatsächlich dann auch real in unserem Portfolio sich wiederfindet, wo Transaktionen abseits dieser strukturierten Form stattfinden. Das sind dann, wie gesagt, und deswegen war mein Beispiel jetzt gerade wirklich nur bezogen auf die auf Ersteres.
Ja.
Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir Unternehmer kennenlernen auf Veranstaltungen, die kommen auf uns zu, wir gehen auf sie zu, das ergibt sich manchmal. Und da ist natürlich nicht so, dass man sich einschließt und 4 Stunden lang irgendwie Meeting macht, sondern tatsächlich ist es dann eben erstmal so ein Abtasten, und dann machen wir mal einen Besuch vor Ort, dann spricht man über den Markt, wie man als Investor den Markt sich entwickeln sieht, wie das Unternehmen sich darauf einstellt. Und das sind dann nicht diese Formate mit 4 Stunden Management-Präsentation. Das war nur ein Beispiel, wie wir quasi da uns da ein bisschen nähern.
Okay, verstanden. Und so vielleicht auch so vom Background, wenn ihr euch das Management anschaut, auf was achtet ihr da? Sagt ihr da, ja, also wir wollen irgendwie Top-Uni, wir wollen, dass der schon mal gegründet hat oder die so und so lange schon so ein Geschäftsführer war? Oder gibt es da irgend so Kriterien, auf die ihr guckt?
Da gibt es keine harten Kriterien. Also ich von bis, also wir haben tatsächlich Unternehmer und CEOs im Portfolio. Da ist jetzt nicht irgendwie der Stanford-Uni-Abschluss hier Gütenorm, aber es ist ein super Unternehmer, dem ich sehr viel zutraue. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Glanzvitas zum Teil im Portfolio. Aber ich würde es mal sagen, von diesem akademischen Werdegang, das ist natürlich irgendwie eine Basis und meistens auch so ein bisschen Indikator, aber es ist letzten Endes nicht dann abschließend Urteil. Mhm. Es ist tatsächlich eher so dieses unternehmerische Gespür, und es ist tatsächlich auch von so einer Vita nicht irgendwie immer ablesbar, sondern einfach tatsächlich so dieser Er muss halt schon mal bewiesen haben, dass er diesen Drive hat, oder er muss halt uns wirklich ein gutes Gefühl geben, dass er eigentlich jetzt mit uns gemeinsam genau in dieser Rolle dann eben genau dazu führen wird. Also das sind auch da eher weichere Faktoren, und das ist ja das Spannende wahrscheinlich auch im Thema HR, ehrlicherweise.
Total,
Und das ist ja auch das Spannende wiederum an unserem Job. Wir haben natürlich so eine DD und wir sprechen ja jetzt quasi eher aus der Warte HR, Management etc. Ja, das ist ein Workstream von wahrscheinlich 7 bis 8 in so einer Due Diligence. Ja. Und fairerweise beim Thema Finance, da ist die Wahrheit relativ einfach ableitbar. Das sind harte Zahlen in einem Report am Ende. Beim Thema HR, ich meine, das ist so interessant. Wir kommen manchmal auch tatsächlich von einem Meeting raus. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem 4-Stunden-Eindruck, ja, der kann auch sehr divers sein in unserem eigenen Management-Team. Wir sagen, hä, was, so hast du den wahrgenommen? Ich habe eher folgende Meinung. Also da sieht man, wie tatsächlich fließen die Grenzen und die Wahrnehmung sind. Und das macht das Thema aber dann umso spannender.
Ja, total. Und versucht ihr dann auch, weil ich meine, diese Management-Meeting ist so ein Setting, da sind dann alle zusammen und wahrscheinlich haben die dann ab der da Zeit mit denen zu sprechen, aber versucht ihr dann auch irgendwie noch irgendwie zu lunchen oder irgendwelche anderen Settings zu erzeugen, wo ihr die dann auch mal in einem anderen Kontext kennenlernt oder?
Ja, also tatsächlich jetzt bei diesen, wie gesagt, diese Management-Präsentation im eigentlichen Sinne, wie gesagt, sind Teil, aber eigentlich der kleinere Teil unserer Transaktion, die proprietären Geschichten, das ist quasi jetzt die Mehrheit der Transaktion, da ist es obligatorisch. Also es ist ja so, dass man selber auch immer eine Maske trägt, also bei jedem Meeting hast du natürlich jetzt eine Rolle, die du einnimmst und die du dann auch sehr authentisch wahrscheinlich ausfüllst, jetzt quasi aus der Hinsicht. Aber der Mann, die Frau dahinter, hinter der Maske, willst du natürlich auch kennenlernen. Weil wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, das ist ja quasi eine Reise, die man antritt, 5 bis 10 Jahre. Ja. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig auch zu sehen, was für ein Wertekonstrukt steckt hinter der Maske. Wer ist derjenige auch, wie du gesagt hast, bei so einem sozialen Socializing quasi Format. Und da findet man manchmal mehr raus als bei der Management-Präsentation und dann tatsächlich auch manchmal auch wirklich raus, dass es vielleicht nicht so passen könnte, auch wenn es quasi der Rockstar-CEO war, wie der Meeting dann rübergekommen ist.
Ja, nicht schlecht. Du, wir sind schon fast am Ende. Vielleicht noch ein Thema, was ich immer am Ende auch nochmal rausstellen möchte. Warum ist Private Equity denn so relevant und wichtig? Ich mache ja diese Podcasts einerseits natürlich für meine Zuhörenden, damit die einen interessanten Content auch mal aus der Perspektive kriegen. Aber ich finde auch, dass Private Equity ist mit bewusst wahrscheinlich auch ein bisschen mehr im Hintergrund. Ist auch teilweise, glaube ich, auch richtig. Man sollte da nicht zu sehr im Rampenlicht stehen. Aber ich finde, solche Themen, auch gerade jetzt so mit Blick auf die letzten Jahre der Entwicklungen, können ein bisschen mehr media-driven sein und auch hier und da mal, glaube ich, eine ganz gute Bühne kriegen. Speziell, weil ich finde, dass Private Equity die letzten 10, 15 Jahre auch einfach in der breiten Masse einen schlechteren Ruf hatte vielleicht. Ja, durch diese, da gab es mal dieses, ich weiß nicht, wer war es, Joschka Fischer oder was, der das...
Bündefering.
mit den Heuschrecken so. Ne? Und dann, ich glaube, dass das immer noch nachlastet bei vielen Leuten. Also warum würdest du sagen, ist denn Private Equity so relevant, sag ich mal, im ganzen Wirtschaftskosmos? Mhm.
Ich meine, das ist eine sehr deutsche Perspektive, wie du gesagt hast. Die wurde irgendwann mal tatsächlich irgendwie von, natürlich jetzt auch politisch, wahrscheinlich nicht irgendwie im sehr liberalen Bereich zu verordnen, neue Politiker dann irgendwie so gesät. Und du wärst überrascht, wie europäisch unterschiedlich, aber tatsächlich schon allein dieser Ruf und dieses Profil von Private Equity ist. Also mein Beispiel ist immer, dass ich in Tuttlingen, in der, sag mal, deutschen quasi Hochburg der Medizintechnik, unterwegs bin und tatsächlich da ist manchmal auch einfach wirklich, okay, so haben wir euch jetzt gar nicht wahrgenommen und hätten wir gar nicht erwartet, Reaktion. Und gleichzeitig fahre ich 50 Kilometer weiter in die Schweiz, da ist ein Open Mindset, die Manager dort haben schon viele verstanden, was da eigentlich für eine Symbiose möglich ist.
Ja.
Und in UK, ganz geschweige denn irgendwie Frankreich, da sind die Manager schon tatsächlich 2, 3 Schritte weiter, fairerweise gegenüber dem Deutschen jetzt vielleicht Spektrum, ja. Okay. Und tatsächlich, um auf die eigene Frage zurückzukommen, ich glaube, und das muss man auch mal wieder mit realen Beispielen vielleicht füttern. Wir haben natürlich jetzt unternehmerische oder inhabergeführte Unternehmen, die natürlich dann auch ihren Job gut machen. Aber wenn der Unternehmer, und das kann ich auch keinem am Ende übel nehmen, wenn der jetzt vielleicht so eher Richtung 60, 65 geht, da ist natürlich noch die Frage, mache ich jetzt eigentlich noch den nächsten großen Schritt mit dem entsprechend auch verbundenen Risiko?
Ja.
Aber natürlich auch der maßgeblichen Wertsteigerung, wenn es funktioniert. Oder verwalte ich lieber und bringe meine Schäfchen ins Trockene. Und das kann vielleicht dann der nächste Eigentümer tun. Und das ist total die spannende und auch sehr reale Fragestellung, wo eben tatsächlich sehr visibel wird, warum Private Equity dann eben daran anknüpfend genau diese Schritte gehen kann. Ey, wollen wir nicht unseren eigenen Distributor in den USA kaufen? Dann eben die Synergie, die er im Moment quasi noch mit jemand anderen macht, weil er eben tatsächlich auch beim US-Amerikaner einkauft. Wollen wir nicht da quasi unser Portfolio, unser Produktportfolio immer mehr reindrücken und da dann quasi nochmal hier innerbetrieblich dann nach der Übernahme quasi das EBITDA hochziehen? Oder wollen wir vielleicht auch mal in den Fernost gucken, ob man da die eigenen Produktionsstätten nochmal ein bisschen ergänzen kann mit eben 10% der Produktionskosten? Und das ist dann natürlich ein internationales auch Mindset, was einfach dann, wie gesagt, auf diese Wertsteigerung einzahlen soll. Das sind aber große Schritte zum Teil. Und da wird aber relativ real, warum eben Private Equity diesen Wert darstellen kann, auch für die Gesamtökonomie oder Gesamtwirtschaft. Und B, nochmal einfach von einer ganz anderen Richtung kommt, aber auch ein sehr reales Beispiel. Na gut, also ich spreche wahrscheinlich einmal pro Woche mit einem Mittelständler und Unternehmer, den ich kennenlernen darf. Du würdest nicht glauben, wie viele da wirklich einfach keine Nachfolgelösung im Moment haben, weil eben die eigenen Kinder das gar nicht wollen. Und das ist vollkommen okay. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt in dem Sinne als Unternehmer geboren wird und gleichzeitig haben auch vielleicht die Kinder andere Lebensentwürfe. Und so ein Unternehmen mit 100 bis 200 Mitarbeiter zu führen, das ist ein sehr bindender Karriereplan. Und vor dem Hintergrund ist es auch einfach so, die schiere Lücke, die wir füllen als Private Equity Investoren, dass sie eben verlässliche Nachfolgesituationen und Nachfolgekonzepte am Ende auf die Beine stellen. Ich glaube, es ist ein anderes Beispiel, was das nochmal ganz gut füllt.
Top. Hey, danke, dass du mitgemacht hast. War super aufschlussreich. Ich habe echt viel gelernt oder auch wieder aufgefrischt und jeder, der zugehört hat, hat das sicherlich auch.
Super, vielen Dank. Ich danke dir.
Klasse. Wer jetzt noch dabei ist, schickt uns gerne Feedback. Abonniert natürlich den Kanal. Das hilft mir, kostet euch nicht viel, außer vielleicht einen Klick. Und wenn ihr diese Episode gut findet, dann schickt sie doch gerne jemanden weiter, der sie auch hören soll. Das Ganze hier ist nur möglich, weil ich natürlich noch einer zweiten Profession nachgehe, wenn ihr gerade interimistische Themen habt. Also das heißt, ihr habt vielleicht gerade eine Managementlücke oder ein Programm, was gerade nicht geführt werden kann. Ihr wollt euch eine Kompetenz oder eine Ressource extern für eine gewisse Zeit einkaufen. Wir haben sehr viele, sehr gute, qualifizierte Interim-Manager bei uns im Netzwerk, können euch da vielleicht helfen oder vielleicht auch nur beraten und ihr findet dann doch eine Lösung im eigenen Netzwerk oder im Unternehmen. Kommt gerne auf mich zu, ich spreche mit euch und da finden wir sicher eine Lösung. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir, Cornelius.
Danke dir.